Ich weiß gar nicht, ob ich es mal in einem anderen Podcast erzählt hatte. Ich stand anfangs ein bisschen mit dem linken Fuß aufgestanden in der Stadt. Das hat mir optisch gar nicht gefallen, als ich ankam. Und je tiefer ich dann wirklich mit jemandem, der da lebt, mit dem einheimischen Guide eingetaucht bin und wo der mir halt Ecken gezeigt hat, die man nicht unbedingt sofort findet als Tourist, was für ein schöner Ort und was für eine interessante Geschichte. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also da wärmt man nochmal ganz anders auf mit einer Stadt, die einem vielleicht nicht sofort entgegenschreit, juhu, ich bin das wunderschöne Barcelona, sondern wo man, da muss man ein bisschen arbeiten, um die Stadt wirklich kennenzulernen und zu lieben. Und das kann ich nur empfehlen.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose Reisedesignerin Charlotte. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
So, für uns geht es heute nach Südamerika und zwar nach Peru. Charlotte, du bist Ende letzten Jahres in Peru gewesen?
Genau.
Lara, du auch, ne? Du warst auch letztes Jahr.
Ich war auch letztes Jahr, genau.
Ja, perfekt. Also zwei Ansprechpartnerinnen, die wie gerufen kommen für das Thema. Habt ihr denn vorab schon ein bisschen was gewusst? War das auch euer erstes Mal bei dir, Charlotte, angefangen?
Genau, bei mir war es das erste Mal in Peru und tatsächlich auch in Südamerika. Und ja, also ich wusste, dass, was glaube ich jeder weiß, also Machu Picchu, den kannte ich natürlich. Und Ceviche war mir auch bekannt, Pisco Sour, aber und ich wusste auch natürlich viel in der Theorie über das Produkt. Aber jetzt so richtig diese persönlichen Einblicke hatte ich tatsächlich noch nicht und es war echt sehr schön, das mal alles erlebt zu haben.
Ja, darüber sprechen wir. Lara, dir ging es ähnlich. War es dein erstes Mal im letzten Jahr oder warst du schon mal
dort? War es tatsächlich. Also nicht in Südamerika, aber in Peru.
Ja, und Machu Picchu war dir vorher auch ein Begriff, ein kleiner, ne? Also
naja,
hattest du schon mal gehört.
Stand ewig auf der Bucketlist. Ja.
Ja, cool. Und Charlotte, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, Machu Picchu hast du dieses Mal gar nicht gemacht. Vielleicht da auch die Frage, warum nicht?
Ja, also tatsächlich war es, glaube ich, so geplant von der, von Prom Peru, die da auch den Femtrip organisiert haben, dass ich glaube, die brauchen gar nicht so viel Marketing für Machu Picchu, weil das natürlich das Bekannteste ist. Jeder kennt den, jeder will dahin. Und ich glaube, das ging halt auch jetzt ein bisschen darum, für die Leute, die vielleicht auch schon mal in Peru waren und schon mal den Machu Picchu gesehen haben und vielleicht auch schon die ganzen Wanderungen gemacht haben rund von Machu Picchu, dass die halt auch andere Sachen kennenlernen oder halt, dass wir das kennenlernen, damit wir es halt auch weiterempfehlen können, weil das halt auch sehr viel zu bieten hat, das Land generell. Und ich glaube, das ist denen auch sehr gut gelungen.
Ja, macht total Sinn. Ja, vielleicht denkt man auch irgendwie oder könnte man eine Überschrift nehmen, Peru, mehr als Machu Picchu, ne?
So. Genau.
Ja. Aber Lara, du hast es ja gemacht, um direkt Machu Picchu abzuhandeln. Das war auch schon großartig, ne, muss man sagen.
Ja, absolut. Ich habe es ja gemacht. Ich bin letztes Jahr gefahren, weil Perus Tourismus ja am Boden lag, unverständlicherweise. Manchmal ist es ja so, weil es im Januar Ausschreitungen gab, war das Land im Mai immer noch komplett leer, also sehr, sehr wenig Touristen. Und da bin ich halt gucken gekommen, um zu schauen, kann man das wirklich im Moment nicht empfehlen? Kann man da wirklich nicht hin? Und es war natürlich genau das Gegenteil der Fall. Man konnte es perfekt bereisen und ich habe so eine Freude und so einen Spaß gehabt in Machu Picchu und ich habe Fotos, da ist außer mir kein anderer Mensch drauf. Also das hat sich natürlich mittlerweile geändert, aber für mich war das ein tolles Erlebnis.
Mhm. Genau richtig gemacht, würde ich mal sagen.
Ja.
Bei dir war das auch noch ein bisschen anders, Charlotte. Du hast ein paar Menschen gesehen auf deiner Tour, auf der Reiseroute, auf der du unterwegs warst. Vielleicht fangen wir mit der Anreise an. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr es bewerkstelligt? Wie seid ihr hingeflogen, Zwischenstopp gehabt und dann wahrscheinlich in Lima gelandet, oder?
Genau, also ich bin ab Berlin geflogen und dann auch direkt nach Amsterdam. Da gab es dann den Zwischenstopp für, ich glaube, 3 Stunden und dann von Amsterdam dann aus direkt mit der KLM nach Lima geflogen. Und da haben wir uns dann auch alle getroffen.
Ja, KLM hören wir in letzter Zeit häufiger, ne, Lara? Also das ist eine Lieblings-Airline geworden, neben den ganzen anderen, die es natürlich auch noch gibt, logisch. Aber die fliegen und schon ziemlich viele Ziele an.
Mhm. Ja, also gerade wenn man aus Europa nach Südamerika will, Süd- und Mittelamerika, ist KLM oft die einzige, mit der du mit einmal nur umsteigen hinkommst.
Mhm. Ja, machen sie vieles richtig. Und wie war das Klima vor Ort dann im November bei dir, Charlotte?
Also wir hatten echt sehr viel Glück. Uns wurde tatsächlich gesagt, bevor wir angereist sind, ja, und dicke Jacke mitnehmen, Winterjacke. Und wir dachten natürlich, ja gut, wir kommen ja vom deutschen Winter, also es kann ja nicht schlimmer sein. Deswegen auch einfach ganz normal die Jacke eingepackt, die man halt jetzt auch in Berlin hier benutzt hat. Mhm. Und dann kamen wir da an, also es war schon ein bisschen windiger und auch ein bisschen frischer, aber es ist eigentlich schon eher Frühlingswetter gewesen. Also wir hatten auch das Glück, einmal hatten wir 26 Grad und Sonne und die anderen Einheimischen hatten teils immer noch einen Pullover an und wir dachten uns die ganze Zeit, aber es ist doch nicht kalt. Also es ist, glaube ich, ein bisschen anders, wenn man aus Deutschland kommt, die Einschätzung, als wenn man Peruaner oder Peruanerin ist.
Ja, verstehe ich. Im Mai, wie war da das Wetter?
Wunderschön, ich kann mich nicht beschweren. Es war angenehm. Also ich hatte eine leichte Jacke mit, mal so für abends, aber wirklich gebraucht habe ich sie, glaube ich, nur selten.
Mhm. Was waren denn so wirklich die vielleicht die ersten Gedanken, die ihr habt, wenn ihr an eure Reise zurückdenkt? Ist es auch so ein bisschen, vielleicht gerade auch Machu Picchu, und du hast ja auch ähnliche Erlebnisse, von denen du gleich berichten wirst, Charlotte, dass man auch immer eine gewisse Zeit braucht, wenn man wieder zurück ist, um so etwas zu realisieren? Hast du sowas gehabt beim Machu Picchu oder hast du es vielleicht immer noch, wenn wir jetzt auch gerade drüber sprechen und die Bilder bei dir wieder hochkommen, Lara?
Ja, lustigerweise tatsächlich, was aber daran liegt, dass ich gerade noch mal die Bilder auf meinem Handy aufgeräumt habe, die ich da gemacht habe. Und da konnte man das natürlich wunderbar noch mal jetzt ein bisschen, wo man es verdaut hat, sozusagen verarbeitet, noch mal so ein bisschen durchgehen. Und das war schon schön. Und ich war total froh, weil mich haben alle so ein bisschen mitleidig angeguckt und haben gesagt, na ja, alle wünschen sich schönes Wetter für ihren Besuch in Machu Picchu. Aber ganz ehrlich, das ist auch schön, wenn da so mystische Nebelschwaden hängen und so, habe ich schon gedacht, um Gottes Willen. Und ich hatte strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Es hätte schöner nicht sein können, sodass ich da überhaupt keine Sorgen haben musste. Und von daher, es war tatsächlich ein ganz, ganz tolles Ereignis. Nicht mystisch, aber ein ganz tolles Ereignis. Und mich hat tatsächlich beeindruckt, dass die umgebende Landschaft noch schöner ist als die Sehenswürdigkeit selbst. Das hört man ja immer so, glaubt man dann irgendwie nicht. Aber es war tatsächlich so, dass diese Bergwelt noch viel beeindruckender ist als die Ruinen.
Mhm. Ja, tolles Bild. So Leute, deine Eindrücke von deinem Trip, von deiner Reise, was ist dir so im Gedächtnis geblieben? Was waren deine Highlights?
Also ich würde schon sagen, ein Großteil von dem, was mir jetzt noch im Gedächtnis geblieben ist, ist wirklich die Kultur und die Menschen. Also wir hatten das Glück, dass wir halt wirklich sehr persönliche Interaktion haben konnten mit den ganzen Einheimischen. Und das war echt immer richtig, richtig schön. Und man hat immer wieder gemerkt, wie offen die dafür waren und auch wie, was man auch immer sagt über Südamerika, aber halt auch über Peru, dass sie wirklich dich mit offenen Armen begrüßen und man fühlt sich wirklich so, als wäre man ein bisschen Teil deren Familie, sogar wenn man halt diese Erfahrungen macht, die wir dann auch irgendwie gemacht haben, die ich später auch nochmal, wo ich ein bisschen drauf eingehe. Aber das war wirklich etwas, was mich, ja, das hat mich irgendwie schon fast gerührt, weil es einfach richtig, richtig schön war, diese Einblicke zu bekommen. Und dann natürlich ja auch die Landschaften. Ich glaube, das kennt man ja auch schon ein bisschen von Peru, aber bis man das nicht selber gesehen hat und vor Ort war, glaube ich, kann man das gar nicht richtig beschreiben, wie schön das eigentlich auch alles ist, weil es halt auch so vielfältig ist.
Ja, bevor du berichtest, in welchen Familien du gewesen bist und was du gemacht hast, mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Peru das beste Essen in ganz Lateinamerika geben soll. Jetzt ist natürlich, Charlotte, du hast gesagt, es war dein erstes Mal Lateinamerika. Da ist natürlich die Frage, kannst du Vergleiche ziehen? Die hinkt jetzt ein bisschen. Aber hast du grundsätzlich das Essen in Peru als sehr, sehr schmackhaft wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Also das und auf jeden Fall sehr, sehr große Portionen. Also wir haben echt gut gegessen dort. Aber wir haben auch...
Da muss ich dahin.
Wir haben auf jeden Fall das Glück gehabt. Also wir waren bei Astrid y Gaston. Das ist ja eins der besten Restaurants auch in Lima. Es gibt auch das Restaurant Central, was ja auch, glaube ich, letztes Jahr wurde das Beste auf der Welt auch gekrönt sozusagen. Da waren wir jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Restaurant. Aber wir haben Ceviche gegessen, manche haben halt auch Cuy probiert, haben sich da rangewagt. Das ist ja diese Art Hamster. Alpaca Carpaccio gab es auch ganz oft immer wieder. Also es gibt echt wirklich, es gibt auch sehr viel Vielfalt im Essen. Also von Fleisch zu Fisch zu Gemüsegerichten, also auch Maissorten. Es gibt irgendwie hunderte von Maissorten, dass man irgendwie gar nicht sich das vorstellen kann, wie das eigentlich auch so in der Küche sich so so spiegelt. Das war echt richtig, richtig lecker. Also kann man nicht anders sagen.
Klingt vielfältig, ja. Lara, Ceviche hat dir auch geschmeckt?
Ja, absolut. Also das Ceviche war sensationell. Ich war auch wie Charlotte von der Vielfalt beeindruckt. Die haben da ja irgendwie, was hatten die gesagt, über 800 Sorten Kartoffeln, was ja also für einen Deutschen schon mal total spannend
ganz ist. Ganz wichtig. ja. Ganz wichtig, ja.
Und ich war auch in einem Restaurant von einer jungen Köchin, die auch mehrere Preise gewonnen hatte oder Auszeichnungen. Und die hat vorne so einen riesigen hölzernen Tisch mit so Vertiefungen drin. Und in jeder dieser Vertiefungen liegt eine ganz urtypische, alte peruanische Zutat, die man sich dann überhaupt das erste Mal so angucken konnte. Wie sieht sowas im Rohzustand aus und was ist das überhaupt? Also man, alles davon kannte man nicht und auch, also weiß ich nicht, und auch so ein bisschen, also sowas wie Quinoa, was man halt heutzutage hier natürlich auch kennt, aber auch so ganz abgefahrene Sachen. Und man konnte sich das schwer vorstellen. Und auch die Karte war für mich so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich dachte, ja, das also klingt ganz gut, aber ich weiß nicht genau, was es sein soll. Es war alles köstlich.
Ah, Gott. Und dann auch so große Portionen. Hey, das ist super. Also ich freue mich, ich freue mich. Muss da unbedingt bald mal hin. Charlotte, erzähl ein bisschen noch von der Reise, was ihr so die Tage über erlebt habt oder was du auch empfehlen kannst. Gerade natürlich, was du eben erwähnt hast, dass ihr den Einblick in Familien bekommen habt. Das interessiert uns sehr.
Ja, also ich will noch ganz kurz also zu dem Essen auf jeden Fall empfehlen, dass man einen Kochkurs macht, weil das haben wir tatsächlich auch gemacht und das ist echt auch einfach so ein einmaliges Erlebnis, dass man das auch nochmal mit einheimischen Menschen zusammen macht, weil die dann auch tatsächlich zeigen, wie man alles halt so landestypisch, sage ich mal, zubereitet. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man mal in Peru ist, dass man das, also ich glaube, in jedem Land ist es immer sehr schön, das dazu zu machen, aber in Peru, glaube ich, lohnt sich das wirklich, weil die halt gerade so viel Vielfalt haben. Und sonst, ja, also unsere Reise ging in Lima los. Wir waren in Miraflores, das ist auch ein sehr schönes Stadtviertel, hatten so einen ersten Eindruck von Peru und dann ging es auch schon relativ zügig weiter nach Arequipa. Das ist ja, ich glaube, es sind eine Stunde Flug, anderthalb vielleicht oder vielleicht ein bisschen unter einer Stunde, bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, aber man kommt sehr schnell dahin. Das war auch sehr schön, da haben wir auch, das ist halt ein ganz anderes Bild, was man nochmal von Peru bekommt, weil das halt sehr, also Miraflores jetzt in Lima war halt so ein bisschen eher so diese Metropole, die man halt jetzt vielleicht auch aus dem europäischen Land kennt, aber Arequipa war wirklich eher so dieses, ein bisschen authentischere, es ist halt auch eine sehr schöne Stadt, auch direkt am Fuße von dem Vulkan, also es ist echt richtig, richtig toll, auch die Aussichten, die man da bekommt. Genau, und dann ging es weiter mit dem Andean Explorer von Arequipa nach Buno. Das ist auch, glaube ich, eins der Highlights gewesen. Das ist ja ein Belmont-Luxuszug. Und wir hatten dann das Glück, dass wir halt sozusagen nachts auch da übernachten konnten. Und das war auch echt eins der schönsten Erlebnisse meines Lebens, weil das war halt wirklich nachts durch die Anden zu fahren, hinten auf dieser Aussichtsplattform zu stehen und da irgendwie einen Kaffee zu trinken oder einen Tee. Und dann diesen Sternenhimmel zu beobachten, das war echt eins der schönsten Sachen jetzt auf der Reise, die wir erleben durften.
Und ihr habt dann nicht im Zug übernachtet, sondern dort, wo ihr angekommen seid, oder?
Wir haben tatsächlich dann, wir sind in Arequipa angekommen, haben da eine Nacht verbracht, am nächsten Tag sind wir weitergefahren und das war dann sozusagen die Nachtfahrt von Arequipa nach Puno. Und da durften wir dann auch übernachten. Also das ist dann von Belmont, das ist echt richtig schön gemacht. Man hat auch so ein Sunrise-Programm um 4 Uhr morgens, wo man dann freiwillig auch sonst aufstehen kann. Und dann wird man wirklich dann so ein bisschen von den Mitarbeitern von Belmont dann, wird ein paar Sachen erklärt. Und das wird dann so mit anderen Gästen dann zusammen so ein bisschen als Gästaktivität sozusagen gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt beschreiben soll,
nee, aber super.
Das ist auch sehr schön.
Können wir uns vorstellen. Lara, hast du Ähnliches auch gemacht von dem, was die Charlotte gerade erzählt hast auf deiner Reise? Weil sonst wäre es ja auch cool, wenn du es nicht gemacht hast, und dann kann man mal die Vielfalt auch wieder sehen, weil man natürlich, je nachdem, wie lange man da ist, 7, 10, 14 Tage oder noch länger, reichen ja nicht aus, um ganz Peru zu bereisen, alles zu erleben. Aber siehst du Schnittmengen oder was ganz anderes?
Definitiv. Also der Titicacasee war tatsächlich die einzige Station, die ich nicht machen konnte, weil die war damals noch geschlossen, weil wegen, da gab es halt Trouble und der war halt noch nicht für Touristen wieder geöffnet, auch wenn es gar keine Trouble mehr gab, sodass ich den nicht gemacht habe. Aber ich bin auch mit einem Belmont-Luxuszug rauf nach Machu Picchu gefahren.
Ah ja.
Der ist natürlich deutlich kürzer, das ist ohne Übernachtung, aber da fährt man eben auch durch das Heilige Tal, was auch schon sensationell ist und auch mit einem wunderbaren Essen an Bord. Und es geht ja, also man wohnt ja dann, wenn man nicht gerade da oben übernachtet, wohnt man dann in Cusco, was auch eine ganz, ganz schöne Stadt ist. Und da gebe ich Charlotte total recht. Ich habe zwar keinen Kochkurs gemacht, aber einen Pisco-Kurs und habe Pisco Sour gemixt selber mit einem lokalen Barkeeper und auch noch so ein paar andere Cocktails. Das war schon ein sehr, sehr spannendes, lustiges Erlebnis, muss ich sagen. Und man kommt den Einheimischen natürlich dann auch nochmal ganz anders näher, weil das sind ja eben keine Hotelgäste, die Barkeeper da, das sind ganz normale Jungs aus dem Ort. Das hat schon Spaß gemacht. Aber das Meerschweinchen, um das habe ich einen Bogen gemacht, dass da so gerne serviert wird, weil in der Tat, wenn es als Ganzes, als Braten serviert wird, fragt mich bitte nicht warum, dann wird es mit einem kleinen Wollmützchen serviert und das konnte ich einfach nicht. Da habe ich, ja. hab ich gekniffen.
Grüße an alle Vegetarier, gehen raus. Ja.
Genau.
Okay, ja, aber so ein Cocktailkurs, das hat doch was so. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Macht bestimmt Spaß in der Gruppe. Pisco Sour, ist er denn dir gelungen? Kannst du das jetzt?
Sehr gut. Ja, ja.
Ja.
Absolut. Ich bin ein, also was Drinks angeht, bin ich ein Naturtalent.
Im Drinks, okay. Ich vertiefe das jetzt nicht. Im Drinks machen. Einigen wir uns darauf. Okay. Ist es denn, habt ihr euch denn beide mit der Höhe leicht getan oder habt ihr es gemerkt? Also, natürlich habt ihr es gemerkt, aber wie war das für euch, euch an die Höhenluft zu akklimatisieren, Charlotte?
Also bei uns, also oder bei mir privat oder persönlich war es jetzt nicht, also kein Problem. Man hat es schon gemerkt, also man merkt schon, keine Ahnung, also man läuft ein bisschen zügiger und dann merkt man schon, okay, also entweder ich habe sehr, sehr schlechte Kondition und habe lange keinen Sport mehr gemacht oder hier ist irgendwas anders. Und also viele von den Mitreisenden, die ich jetzt in meiner Gruppe hatte, die hatten natürlich auch Probleme, also Übelkeit oder halt waren sehr müde, waren sehr schlapp. Also es ist, glaube ich, schon je nach, also es ist, glaube ich, komplett personenabhängig, weil also unsere Gruppenleiterin, die ist schon fast 60 gewesen und die war fit wie ein Turnschuh. Aber dann manche Mitreisende, die vielleicht Anfang 30 waren, die hatten halt dann richtig Probleme. Also ich glaube, das ist kann man nicht so ganz umgehen eventuell, aber in der Regel hatte jetzt keiner irgendwie jetzt wirklich Probleme, dass man die Reise nicht weiterführen kann, sondern es ist echt ein bisschen eher so Schlappheit, Kopfschmerzen, aber das, ich glaube, man gewöhnt sich sehr schnell an die Höhe und vor allem, man hat dann auch Tabletten, die heißen, glaube ich, gegen Sorocha oder so auf Spanisch und die haben auch ganz viel geholfen bei den Menschen, die halt Probleme hatten und sonst halt auch die Coca-Blätter. Ich weiß nicht, ob Lara das jetzt auch probiert hat, aber wir haben die tatsächlich auch probiert.
Ja, klar.
Das sind ja diese Blätter von der Coca-Pflanze und die wurden uns dann tatsächlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Blätter das waren, 10 Stück oder so, die musste man aufeinander stapeln, ungefähr gleich groß und dann mit so einem Süßungsmittel dazwischen quasi so in den Mund nehmen und so an die Seite schieben und das dann wirklich eine halbe Stunde da drin lassen und ein bisschen halt drauf rumkauen, dass so dieser Coca-Saft entsteht und das ist so ein bisschen das Geheimnis von den Einheimischen.
Mhm. Und das hilft?
Also habe ich natürlich auch gemacht. Ja, das hilft super. Wobei ich fand das Kauen nicht so schön. Ich habe die als Tee getrunken. Ich glaube, die haben, glaube ich, gedacht, ich spinne, als ich da an meinem ersten Tag irgendwie morgens gleich mal so 5 Tassen davon runtergekippt habe. Ich hatte so einen Respekt davor, weil ich habe in der Vergangenheit in anderen Ländern schlechte Erfahrungen gemacht mit Höhenkrankheit und hatte da so einen Respekt vor. Aber es passierte tatsächlich gar nichts. Also auch oben in Machu Picchu nicht. Also außer, dass ich jetzt vielleicht nicht hätte rennen können. Aber so normal ging das alles. Von daher fand ich das schon total interessant. Man muss aber auch dazu sagen, dass viele Luxushotels meistens eine von zwei Varianten bieten. Es gibt Zimmer, in die tatsächlich mehr Sauerstoff eingeflößt wird, also ich glaube über die Klimaanlage. Und dann gibt es Zimmer, in denen so eine Art, naja, wie so eine kleine Sauerstoffflasche mit so einer Atemmaske, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, so ein durchsichtiges Ding. Die legen da einfach bereit.
Ah.
Und wenn einem wirklich schlecht wird, kann man sich die übers Gesicht stülpen und ein bisschen einen tiefen Zug nehmen. So habe ich alles nicht gebraucht, aber gibt es tatsächlich für Menschen, die da entweder ängstlich sind oder sehr stark von betroffen.
Das ist ja interessant, ne? Also es gibt Lösungen und die sind natürlich vorbereitet. Also da braucht man nicht davor zurückschrecken. Ist ja auch eine wichtige Info, muss man sagen. Ne? Also ganz wichtig.
Ja. Ja, also die wissen auch Bescheid, die kennen das ja auch, glaube ich, von den ganzen Gästen, die sie halt auch immer haben. Und ich glaube, vor allem, wenn man halt auch einen Reiseverlauf hat, der sich so ein bisschen rantastet an die Höhe, dann ist es auch meistens gar nicht so schlimm. Also zum Beispiel Arequipa, Puno und dann Cusco, also das ist auch meistens schon gar nicht mehr so ein drastischer Wechsel von Lima nach, also wie wenn man halt von Lima nach Cusco direkt fliegen würde.
Ja. Es gibt natürlich auch Personen, ne Lara, die machen direkt die volle Kanne und wollen dann direkt einfach nur da hoch. Mag es auch geben, die dann sofort erstmal gar kein Höhentraining brauchen, sondern direkt in der Höhe ankommen. Die müssen
also solche kenne ich nicht.
Naja. Gut, ich auch nicht. Dann wärmen wir diese Geschichte nicht auf, sondern gehen weiter. Charlotte, was hast du noch alles erlebt? Bist du auch mit einem Boot unterwegs gewesen? Das sieht man ja auch immer auf Bildern oder Dokumentationen, die es über Peru gibt. Habt ihr auch eine Wassererfahrung gehabt?
Ja, tatsächlich am Titicacasee waren wir auf den Urus-Inseln. Das sind ja diese Inseln. Das ist irgendwie ganz verrückt, finde ich. Also zumindest habe ich noch nie so was Ähnliches gesehen, wo ja, also die sind so aus den, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das sieht so ein bisschen aus wie Stroh. Und das wächst so aus dem Wasser raus. Das sind wirklich so Pflanzen, die aus dem Wasser raus wachsen. Und die schneiden die immer ab und die trocknen halt aus. Und dann benutzen sie das sozusagen als so Basis für die Inseln. Und das, die stapeln sie halt immer wieder und immer wieder. Und auch halt, wenn die Insel schon entstanden ist, machen die es halt auch immer, damit die irgendwann nicht untergehen. Und das sind wirklich Inseln, die nur aus diesen Pflanzen irgendwie entstanden sind. Und die wohnen da wirklich drauf. Also die haben da auch Häuser, die auch aus diesen Pflanzen gebaut sind. Die essen diese Pflanzen auch. Also die sind, wurde uns gesagt, sehr salzig, weil die halt auch natürlich durch den See halt auch ein gewisses Salzwassergehalt haben. Aber die wirkt, also das ist echt verrückt. Also die wohnen da, haben kein Internet, also wie man es eigentlich gar nicht so kennt heutzutage aus ja, Europa oder Deutschland. Also jeder hat ja heutzutage WLAN, jeder hat heutzutage ein Handy. Also es ist echt ein richtig schöner Einblick gewesen. Auch die Bootsfahrt dahin, dann haben die uns begrüßt, die haben uns sozusagen schon zugewunken. Auch die ganze Familie, also dann meistens wohnen nicht mehr als 30 Leute auf einer Insel. Und die haben uns von Anfang an dann auch wirklich richtig lieb begrüßt. Mutter, Vater, Kind, also Kinder, und haben uns dann sozusagen auch ein bisschen erklärt, wie das alles zustande gekommen ist, haben uns dann auch gesagt, dass halt, dass sie nicht jeden Tag Besuch bekommen, sondern immer nur einmal im Monat und dass es so eine Rotation ist, die sie sich da so ausgedacht haben, damit auch wirklich alle Inseln davon profitieren ein bisschen, wenn die halt auch Besucher bekommen, und ja, das war einfach richtig, richtig toll. Die haben uns dann auch deren Zuhause gezeigt, aber auf so einer richtigen, ja, so richtig persönlichen Art. Das war jetzt nicht so, dass da jetzt Massen von Menschen kamen, sondern es waren wirklich nur wir 10 in der Gruppe und dann halt diese Familie auf der ganzen Insel, und die haben uns dann halt ein bisschen getrennt und dann uns wirklich alles so erklärt und gezeigt, und man hat auch gemerkt, dass die richtig glücklich waren und richtig stolz auch irgendwie, das alles zu zeigen und das alles so ja, so uns vorzustellen.
Zu präsentieren schon, ne?
So, ja, also
kann
so.
Kannst du mir... Und sowas macht ja, sowas bleibt dann auch in Erinnerung, ne? Das macht ja was mit einem. Also muss man sagen, wenn man solche Erlebnisse hat, die so innig sind, klingt total schön.
Auf jeden Fall. Und man hat auch dann die Chance gehabt, dass man auch ein paar handgemachte Sachen da kaufen konnte, die auch selber machen. Zum Beispiel gestrickt aus Alpaka-Wolle und so weiter. Und da haben auch viele dann sich ein Andenken mitgenommen. Bei mir hängt es über dem Esstisch. Also das ist echt richtig schön zu sehen. Und dann auch irgendwie immer, wenn man das dann so auch sieht, weiß man, dass das halt, ja, also dass man halt da war und man hat dann irgendwie wieder diese Erinnerungen im Kopf. Und ja, ist irgendwie sehr schön.
Ja, ist nicht made in China, sondern made in Peru. Also wirklich von denen gemacht.
Und man kennt dann sogar auch die Person, die das gemacht hat. Also man hat mit der gesprochen, man hat so mit der sich unterhalten. Das war dann auch eine ältere Dame, die hat dann auch erklärt, dass sie teils 5 Tage braucht, um einen so ein, ja, ein bisschen wie so ein Teppich zu machen. Also es war echt, ja, sehr schön.
Schöne Storys, die ihr da mitgebracht habt, die ihr da uns vorstellt, muss ich wirklich sagen. Klingt danach, als ob das ein Land ist, was wir besuchen sollten, was sie besuchen müssen. Und wenn da Interesse besteht, dann einfach bei windrose.de mal vorbeischauen oder auch uns schreiben, podcast@windrose.de, und dann können wir da noch weitere Infos liefern. Oder ihr habt auch Ähnliches erlebt wie die beiden, dann schildert gerne eure Erfahrungen. Und ich würde so langsam rausgehen, wenn ihr natürlich noch irgendetwas habt, so ein Takeaway, was nicht fehlen darf, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, biete ich euch noch Zeit, wir überziehen hier. Dann Ja, irgendwas noch, irgendeine Begegnung vielleicht, ja, ob jetzt Tier oder Mensch. Man habt ihr ja, du hast es ja erwähnt, Charlotte, du hast ja viele Einheimische getroffen. Gab es noch was Besonderes?
Also ich würde Lara? Unbedingt noch tatsächlich empfehlen, mal einen geführten Rundgang durch die Innenstadt von Lima zu machen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich es mal in einem anderen Podcast erzählt hatte. Ich stand anfangs ein bisschen mit dem linken Fuß aufgestanden in der Stadt. Das hat mir optisch gar nicht gefallen, als ich ankam. Mhm. Und je tiefer ich dann wirklich mit jemandem, der da lebt, mit dem einheimischen Guide eingetaucht bin und wo der mir halt Ecken gezeigt hat, die man nicht unbedingt sofort findet als Tourist, was für ein schöner Ort und was für eine interessante Geschichte. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also da wärmt man nochmal ganz anders auf mit einer Stadt, die einem vielleicht nicht sofort entgegenschreit, juhu, ich bin das wunderschöne Barcelona, sondern wo man, da muss man ein bisschen arbeiten, um die Stadt wirklich kennenzulernen und zu lieben. Und das kann ich nur empfehlen.
Ah ja, okay. Hast du es ähnlich empfunden, Charlotte? Hast du dir Lima angeschaut?
Ja, wir hatten auch das Glück, dass wir auch mit einem einheimischen Guide rumgelaufen sind. Das war auch echt, ich muss schon Lara zustimmen, am Anfang ist man so ein bisschen, ich glaube, Lima ist halt echt groß, das ist so ein bisschen wie Berlin. Also du hast richtig, richtig schöne Ecken und du hast Ecken, wo es halt auch die Infrastruktur einfach halt nicht, also.
Wir können es uns vorstellen, der Vergleich mit Berlin war schon gut.
Ja, also einfach halt nur, weil halt auch natürlich sehr viele Menschen wohnen und dann, dann in diese Stadt so einzutauchen und dann langsam, weil man auch irgendwann nur noch zu Fuß weiterkommt, so, also sieht man dann immer mehr und Neues und vor allem, wenn man halt diese Erklärungen hat von der Geschichte und auch so ein bisschen diese Perspektive von einer einheimischen Person, dann ist das natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man da einfach so mal ein paar Stunden verbringt.
Ja. Genau. Also lohnt sich auf jeden Fall auch. Muss man mit der richtigen Perspektive hingehen und sich das anschauen und Machu Picchu erleben oder auch nicht, weil es gibt, wie gesagt, noch mehr, ja, nämlich Peru, Titicacasee, auch einfach mal alles genießen, eintauchen und dann ist es, glaube ich, eine wunderbare Reise. Vielen Dank euch beiden, dass ihr eure Erfahrungen mit mir, mit uns geteilt habt und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, macht's gut, tschüss.
Dankeschön.
Danke euch, tschüss.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns und ich mich ganz besonders über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify. Gerade jetzt wäre das super. Wir feiern nämlich 2-jähriges Jubiläum in diesem Monat Juli. Es wären sozusagen zusätzliche kleine Geburtstagsgrüße. Uns macht das riesig Spaß. Wir freuen uns, wenn du dabei bleibst und weitere Folgen von uns hörst. Danke dir. Bis bald.